Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrend 2024. Heute diskutieren Jörg Reinhardt, Geschäftsführer der Syntellic Group, Steven Burkhardt, Head of Digital Analytics und Performance Management bei Telefonica und Alexander Kapst, Head of Onsite und CRM bei Peter Hahn, darüber, wieso Datenstrategie und Wettbewerbsfähigkeit eng miteinander verwoben sind und wie Unternehmen eine Kultur schaffen, die Mitarbeitende ermutigt, Daten zu verstehen und zu nutzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich würde sagen, wir starten einfach mit einer Vorstellungsrunde, weil ich habe mit euch natürlich zwei Kollegen mitgebracht, oder Kollegen, die wir auch genommen, keine Frau dabei, die sehr viel Erfahrung auf der anderen Seite haben und die aber auch aus Branchen kommen, wo sehr viele Daten anfallen. Von daher freue ich mich heute mit euch zu diskutieren, wie man diese Daten nutzbar macht und was man dafür braucht, um dann auch wirklich Kundeninformationen rauszuziehen. Steven, magst du anfangen?
Ja, gerne. Ja, Kai. Hallo in die Runde. Steven Burkhardt, mein Name. Ich bin bei Telefonica beschäftigt, also unsere Kernmarken O2, Blau. Wir haben noch viele andere Marken, Yildiz, Nettocom, Alditalk. Von dem her, glaube ich, kennt jeder unser Unternehmen. Dem her muss ich dazu nicht mehr viel sagen. Ich verantworte den Digital Analytics Bereich, heißt, ich bin im Consumer-Geschäft bei uns tätig und wir sammeln viele Daten, Daten, die wir sammeln dürfen oder die Einwilligung haben und verarbeiten die dann in verschiedene Richtungen, also mit klassische, das ist der Performance Management Teil aus meinem Titel, auch Vertriebssteuerung, Vertriebsreports, klassische Vorstandsberichte, also noch das klassische Berichtswesen. Und dann ein großer Teil aus meinem Team beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Online-Marketing, Attribution, Customer-Data-Plattform, sowohl auf der Exekutionsseite als auch dann der technischen Seite, also die Schnittstelle rein in IT und unsere BI-Abteilung. Wir haben viele Datenschutzkoordinatoren, enge Schnittstelle bei uns im Team. Und jetzt die letzten Jahre beschäftigen wir uns auch sehr viel natürlich mit dem Hype-Thema AI, also noch klassisches Modeling bis rein in Supervised Learning Modelle, Natural Language Processing, Verarbeitung von Texten, Sprache Richtung Bots, Predictions, diese wunderbaren Themen immer mit dem Fokus im Prinzip unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten und das Geschäft zu optimieren. So mein tägliches Brot. Ansonsten lebe ich in München. Ich genieße auch das, was München zu bieten hat. Die Berge, die Natur und die Stadt. Fühle mich da sehr wohl. Und ja, so vielleicht noch ein Satz kurz. Wie bin ich in das Datenthema reingekommen? Ich komme nämlich nicht aus der Mathematik, Statistik oder IT, sondern bin klassisch Wirtschaftswissenschaftler. Habe dann meine Karriere eher in strategischen Positionen viel verbracht, bisschen Business Development. Das heißt, ich komme eigentlich eher aus diesem ganzen Thema Change Management mit in das Datenthema rein, wo ich jetzt die letzten 10 Jahre in ein paar verschiedenen Organisationen dran gearbeitet habe, eigentlich ein Corporate, ein Großkonzern auf diese Daten, Data Revolution kann man sagen, mit vorzubereiten und die Prozesse und die People da mitzunehmen. Und freue mich auf die total spannende Diskussion heute.
Super, vielen lieben Dank. Alex, magst du weitermachen?
Ja, gerne. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin Alexander Kapst und seit rund 20 Jahren im Online-Vertrieb und Marketing und seit etwa 10 Jahren im Bereich CRM unterwegs. Habe dies in einer Internetbank mit aufgebaut und weiterentwickelt und bin jetzt in einer Inhouse-Digitalagentur der KNU Media verantwortlich für das Thema Campaign und CRM. Und wir betreuen in unserem Konzern 12 E-Commerce-Brands, vorwiegend im Bereich Fashion in bis zu 7 Ländern.
Super, dann runde ich kurz ab. Jörg Reinhardt, darf heute hier moderieren, war schon häufiger beim Roundtable mit dabei. Bin von Haus aus Physiker, bin jetzt seit 20 Jahren, sage ich aber, schon im Bereich von Big Data unterwegs und von da aus dann ins klassische Kundenmanagement reingeraten. Im Bereich Data Analytics, von da aus dann in die Prozesse und nachher auch in die Strategien und ebenso wie du, Steven, auch sehr interessiert immer an dem ganzen Thema People und Culture. Ich habe jetzt gerade schon ein Wort aufgeschrieben, Data Revolution, wo wir gleich drüber sprechen werden. Natürlich, wie bringt man Firmen dazu, Richtung Data-Driven Company zu gehen und die Daten auch nutzbar zu machen? Und habt neben einer eigenen Unternehmensberatung, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, auch nochmal einen eigenen Podcast, wo es genau um diese Themen geht. Alles rund um CRM und Marketing Automation. Und dann lass uns gleich einsteigen, weil ich habe mit euch, wie gesagt, zwei Kollegen hier sitzen, die ja sehr viel Erfahrung mitbringen. Und du hast das Thema Data Revolution schon angesprochen. Wer hat sich denn, wenn wir so ein bisschen rückblickend betrachten, aus eurer Sicht die Bedeutung von Kundendaten im Laufe der Jahre entwickelt und damit auch eure Rolle letztendlich im Unternehmen?
Soll ich anfangen, Steven?
Gerne. Alexander, du bist okay. Länger dabei im Datenthema.
Okay, gut. Das Bewusstsein für die Relevanz von Kundendaten hat sich natürlich in den letzten Jahren erheblich gewandelt und spielt eine immer zentrale Rolle, ich glaube, in allen Branchen und in vielen Unternehmenseinheiten. Und ein Treiber aus Corporate Sicht sind der Anspruch für bessere Entscheidungen natürlich mit Hilfe von Daten oder aber eben auch natürlich vom Markt, also durch die größere Sensibilität, insbesondere auf der Kundenseite, beim Umgang mit ihren Daten. Dazu kommt natürlich dann auch die Regulierung, die immer weiter voranschreitet. Aktuelle Stichpunkte E-Privacy-Verordnung oder eben auch, wenn man über Finanzdienstleistungen spricht, das Thema Financial Data Access, die dafür sorgen, dass die Erhebung, Sammlung und Verarbeitung von Kundendaten eigentlich in dem Zeitverlauf eine immer größere Management-Attention bekommen hat. Also insofern hat sich natürlich dann auch das Rollenverständnis an CRM entsprechend und an meine Rolle weiterentwickelt. Und um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, muss man natürlich da entsprechend auch die weitere Kompetenzen dazu nehmen. Dazu zählt natürlich, wenn man eben Kundendaten nutzt, für die Kernaufgabe im CRM, um Kundenerfahrung zu optimieren oder Prozesseffizienzen zu heben oder natürlich am Ende des Tages den Umsatz zu generieren, gehört damit zwingend einher natürlich ein grundsätzliches Verständnis zum Thema Data Analytics und natürlich auch durch die gestiegene Bedeutung des Themas Datenschutzes muss man natürlich hier auch entsprechend up-to-date sein und sich überlegen, wie man sinnvoll natürlich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen am besten umgeht, um in dem Sinne, dass das Geschäftliche, den Business-Erfolg nach vorne zu bringen.
Was bei dir ähnlich, Steven?
Ich kann gerade gar nichts ergänzen. Nee, also wenn so eine Frage kommt, dann habe ich eigentlich immer so ganz gerne ein Beispiel, weil ich habe in meinem Studium Wirtschaftsgeschichte auch mit studiert. Und da haben wir uns eben sehr viel mit den industriellen Revolutionen beschäftigt. Und ein ganz prägendes Beispiel, was mir immer wieder durch den Kopf geht, ist ja der Schritt von Wasserkraft zu Strom, also zu dampferzeugten Fabriken. Und die Unternehmen, die es geschafft haben, schnell ihre Produktionsanlagen umzustellen von die Maschine, die den höchsten Stromverbrauch oder den Energiebedarf hat, die steht am nächsten an der Wasserturbine, hin zu Produktionsprozessen, die eigentlich nach den Produktionsschritten aufgebaut sind. Das sind ja die, wo wir eigentlich relativ schon den größten Wettbewerbsvorteil für eine Zeit hatten. Und ich glaube, in so einer Transition sind wir auch gerade. Also die Unternehmen, die es schaffen, ihre Prozesse entlang von Datenketten oder die Datenketten gut zu ihren Prozessen aufzubauen, das kann man jetzt unterschiedlich diskutieren, die werden, glaube ich, jetzt noch stärker einen Wettbewerbsvorteil haben. Und in genau dieser Phase sind wir gerade und das spüren wir. Und das ist auch ein bisschen das, was ich finde, Alexander, was du beschrieben hast. Ja, die Kundenerwartungen ändern sich an Customer Experience zum Beispiel, wo ich unglaublich viele Daten brauche und Verbindungen schaffen muss. Die Regulatorik, die immer größere Herausforderungen stellt und die ganze Technologie, die dazu kommt mit jetzt schon den AI-Komponenten in den verschiedenen Softwares, die ungeahnte Möglichkeiten heute bieten. Also sowohl für die Kunden Vorteile zu schaffen, aber auch eigene Unternehmensprozesse zu überwachen, so Stichwort Process Mining. Also da ist ein ungeahnter Schatz noch und ich glaube, da hat sich schon unglaublich viel getan die letzten Jahre. Also ich habe auch damals angefangen irgendwie im Digital Service, da haben wir noch ganz einfache Kundenkampagnen gemacht mit reiner Selektion auf DWH. Da kann Alexander wahrscheinlich nachher noch viel mehr erzählen. Heute sind es echt krass komplexe NBA-Scoring-Modelle dahinter, teilweise realtime-fähig mit Anbindungen an alle Kanäle. So, wenn ich jetzt nur mal die Kundensicht oder die Kundenfront anschaue. Und das ist schon eine gewaltige Veränderung, die da gerade vor sich geht und Anforderungen stellt.
Ich finde das so spannend, dass du sagst, gewaltige Veränderung. Aus dem einfachen Grunde, weil ich bin ja seit 20 Jahren in diesem Umfeld, in der Beratung, habe natürlich auch mal schon PowerPoint-Slides mit dabei. Und wenn ich mir teilweise die Slides angucke, die wir heute haben, und die Slides angucke von vor 20 Jahren, dann sind die im Kern gleich sozusagen. Ne? Also steht da überall drauf, du musst Kundendaten sammeln, du musst sie dann irgendwie auswerten und dann kannst du das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt an den Kunden sozusagen, den richtigen Kanal anspielen. Also die Grundideen sind nicht neu, und auch schon damals in den BWL-Büchern steht das ja alles so sauber sozusagen drin. Was jetzt neu dazugekommen ist in den letzten 20 Jahren, ist das, was du gerade beschrieben hast, dass wir natürlich jetzt viel mehr Kanäle haben. So, und dass wir Technologien haben, die das dann auch mal können. Aber was vor 20 Jahren in den Büchern drin stand, nämlich dann auch entsprechend in Echtzeit diese Dinge letztendlich zu berechnen. Aber so wirklich neu finde ich es nicht. Und gleichzeitig sehe ich es aber ähnlich wie du, dass viele Unternehmen noch wirklich davor sind, das letztendlich aufzubauen und erstmal hinzustellen, weil dann doch gar nicht so viel passiert ist in den letzten 20 Jahren, da mal eine saubere Infrastruktur aufzustellen. Und da noch direkt die nächste Frage. Was sind denn aus eurer Sicht so die großen Herausforderungen gewesen, weswegen viele Unternehmen das noch nicht so hinbekommen haben und wir heute, obwohl das ja schon so ein alter Hut ist eigentlich, über Daten und den Schatz, den man heben möchte, sprechen?
Also ich wollte nur kurz den Satz, also ich sehe es auch so, ja, also die Grundidee hat sich ja nichts geändert, seit ich auch Marketing mit studiert habe. Aber ich sehe schon auch so, dass es komplexer geworden ist und die Möglichkeiten heute viel größer. Also durch die Regulatorik, die gab es vor 10 Jahren nicht in dem Maße. Da hat sich extrem viel verändert, was technisch unglaubliche, also finde ich schon, Herausforderungen stellt, allein an so ein Tracking-Team, E-Mail-Tracking, wie kann ich das alles noch tracken, reporten, messen, auswerten, nachverfolgen und die Daten dann auch nutzen. Und auch die alte Idee von, wir bauen eine zentralen Data Layer, sammeln alle Daten und machen daraus kurz ein Profil und nutzen das wieder. Das funktioniert ja heute auch nicht mehr. Also das sind wir auch in einer komplexeren Daten Governance, Data Strukturen. Das sind schon viele Dinge, die sich unterhalb dieser Grundidee verändert haben. Und damit meine ich diese große Komplexität. Und das ist auch gleich die Antwort meiner Meinung nach auf deine Frage, die Herausforderung. Also die Komplexität zu managen, vor allem als Unternehmen, weil ich so viele verschiedene Bereiche zusammenbringen muss, eigentlich auf eine gemeinsame Idee oder Vision einschwören. Und dann die einzelnen Bausteine zusammenzubringen, also eben aus Data Strategy, Governance, Datenarchitektur, und dann in die Exekutionskanäle den passenden Content dazu zu bekommen. Dann brauche ich noch das Brand-Team, das muss abgestimmt sein über die Kanäle. Dann auch das ganze Kundenreaktionen darauf wieder eingesammelt auf Kampagnen, egal welcher Kanal, und das dann auch wiederum verarbeitet, also ein Closed Loop zu bauen. Und das Ganze dann noch unter den schon diskutierten DSGVO und Regulatorikbestimmungen, der auch noch ein bisschen Interpretationsspielraum lassen, weil die Regulatorik da noch nicht einen ganz klaren Rahmen gibt, mit den internationalen Tech-Playern dazu, was auch teilweise schwierig macht und wo unglaublich, also ich mag das Wort, unglaublich schnelle Entwicklungen teilweise da sind, teilweise aber auch wiederum nicht. So Stichwort GA4, was es dann auch dann wieder herausfordernd macht, da unternehmensintern damit zu arbeiten und das richtig zu integrieren.
Du hast ja gerade schon das Thema Komplexität angesprochen, und gleichzeitig aber auch nochmal natürlich die personelle Komplexität mitgenommen, weil du meinst, man muss ja verschiedene Bereiche zusammenbringen und auf eine gemeinsame Vision anschwören. Wie siehst du es, Alexander? Ist es eher ein People-Thema oder ist es eher ein Technologie-Thema?
Ich glaube, People und Technologie kann man heutzutage ja gar nicht mehr trennen. Also gehört ja beides dazu irgendwie. Also Technologie, glaube ich, hat ja Steven schon einiges zu gesagt. Die Komplexität liegt darin natürlich auch, dass die Stakeholder immer höhere Anforderungen haben, auch an Verfügbarkeit von Daten. Also das Thema irgendwie Realtime auszusprechen als Wunsch, als sozusagen Anforderung an die Daten. Architekten oder an die Data Analytic Welt ist natürlich leicht ausgesprochen, aber dann auch schwieriger in der Umsetzung. Also die Komplexität des Tech Stack ist das eine, die Entwicklung der Mitarbeiter und Verbreiterung natürlich auch des Know-hows zum Umgang mit Daten im Unternehmen. Das ist ja keine irgendwie so nerdige Angelegenheit, nur sozusagen mit Daten zu arbeiten, sondern Ziel ist ja eigentlich auch so ein Self-Service-BI für die Management-Ebene und im Grunde genommen auch weitestgehend alle Mitarbeiter bereitzustellen, dass man dann die Daten oder die Informationen, die man eben gerne haben möchte, auch dann findet oder damit auch arbeiten kann. Ich glaube aber trotzdem sitzt immer noch auch so ein paar Basics neben dem Thema Architektur und Tech-Stack, wo es auch bei vielen Unternehmen auch krankt. Das einmal ist das Thema Datenqualität und Konsistenz. Ich komme natürlich aus vielen historischen Branchen sozusagen, die alte Datenbestände haben. Und da gibt es natürlich immer wieder Qualitäts- und Konsistenzprobleme, sei es durch manuelle Fehler damals in der Dateieingabe, veraltete Informationen oder eben auch, dass Inkonsistenzen zwischen den verschiedenen Datensätzen bestehen. Und dann ist natürlich wir hatten es vorhin mit den vielen Kanälen, ein großes Thema, die Zusammenführung dieser Daten. Also klassischerweise habe ich ja die Daten in viel verschiedenen Applikationen oder Anwendungen. Und diese Quellen muss ich halt integrieren, um am Ende des Tages eben auch ein umfassendes Bild eines Kunden zu bekommen. Und je mehr Kanäle ich habe und Kommunikation mit dem Kunden auch gestalte, wenn es um Kundendaten geht, dann wird natürlich entsprechend auch die Komplexität höher. Und es scheitert ja manchmal an so kleinen praktischen Dingen wie unterschiedliche Identifikatoren. Ja, also ich habe für denselben Kunden einmal in einem System quasi eine Kundennummer und im anderen System eine Kontonummer. Und schon brauche ich dann wieder ein System, um die miteinander irgendwie auch zu verheiraten. Also ich glaube auch an diesen Basic sozusagen wird auch vielfach noch auf Unternehmensseite gearbeitet.
Ja, hier kommt die erste Frage rein. Ich überlege gerade, ob ich meine Frage noch vorschiebe. Also die Frage, erste Frage, die reinkommt, die geht zum Thema Kultur und die Sachen, die ihr angesprochen habt, hatten ja ganz viele verschiedene Layer gehabt, von der Kultur über Wissensaufbau und Know-how bis eben dann zu dem ganzen Thema Data Quality. Ich würde auch gerne mit dem Thema Kultur anfangen. Wie ist es bei euch, da wo ihr in euren Positionen gearbeitet habt? Wie habt ihr es geschafft, eben auch unter den Data Scientisten, unter den Personen, die sich mit Daten beschäftigen, sozusagen auch so einen Wissensaustausch und Wissens-Know-how aufzubauen? Gab es sowas bei euch? Hat dann noch jeder Bereich für sich gearbeitet? Mittlerweile ist man ja meistens bei so einem Hybridmodell typischerweise. Wo steht ihr da?
Ich fange mal an. Also du hast gerade die Lea angesprochen. Ich wollte den auch nur kurz machen, Alexander. Ich denke auch immer in diesem Modell People, Processes und Technology und das gehört alles zusammen. Und ich glaube, dass wie ein Unternehmen da aufgestellt ist und agiert, bestimmt auch in gewisser Weise so ein bisschen die Kultur mit. Also wo sind die Schwerpunkte drauf? Also meiner Erfahrung nach gibt es Unternehmen, die stark aus einem Process Management kommen, die sind vielleicht im Prozess eher stärker. Manche sind eher im People, also im Kulturbereich stärker, andere eher im Technologiebereich. Ich glaube, das Wichtige ist, den Gleichklang zu finden. Also, dass das alles in Balance ist und damit dann auch gut auf den Value von dem Unternehmen einzahlt. Und jetzt auf das Kulturthema. Wo stehen wir gerade? Wir arbeiten eher in einem Hybridmodell, würde ich sagen. Also, wir haben eine zentrale BI-Abteilung. Da liegen auch die zentralen Data Science Teams. Die arbeiten an der Plattform. Also die stellen im Prinzip die von Alexander genannte Self-BI-Plattform zur Verfügung, einerseits Richtung Reporting, andererseits aber Data Science-Umgebung. Drunter liegt ein Multi-Cloud-Ansatz, wo wir verschiedenste Daten dann zusammenliefern. Und wir haben eine Data Science-Community, wo sich die Data Scientisten und die Business Manager teilweise auch zusammenfinden, auch immer wieder Use Cases diskutieren. Teilweise auch über Modelle, Erfahrungen, auch Fehler, die wir gemacht haben. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, weil da schon noch sehr viel exploratives Arbeit mit dabei ist. Wir haben auch firmenintern Podcasts, wo immer wieder Experten interviewt werden und es wird auch recht gut angenommen. Es gibt diverse Brownback-Sessions. Es gibt jetzt auch eine riesen Konzerninitiative bei uns. Telefonica ist ja ein Global globales Unternehmen, wo auch die AI-Initiativen konzernweit gerade im Prinzip Best Practice Sharing geht, was ich auch mega spannend finde. Ich glaube, die wichtigste Erfahrung, die wir die letzten Jahre gemacht haben, also wir sind auch so mal gesagt, wir wollen es eher zentral machen, ja, wegen Modellen, damit das alles klar ist. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz in den Modellen. Wir haben ja eigene AI-Ethic-Papers auch rausgegeben, damit wir dort ethisch sauber sind, keine Diskriminierung in den Modellen haben. Sind jetzt auch eher auf dem Hybriden, das zentrale Team und die Business-Bereiche oder die einzelnen Analytics-Teams arbeiten selber an Modellen. Was am besten funktioniert hat, waren meiner Erfahrung nach jetzt cross-funktionale kleine Teams. Das heißt, ich habe wirklich den Business-Verantwortlichen mit seinem Problem oder seiner Fragestellung, bringe dazu dann die Techies und am besten dann meistens auch gleich irgendwie einen Datenschutzschützer oder einen Datenschutzkoordinator, weil es einfach ein ganz großes Thema ist. So, und diese Teams setzen wir dann je nach Fragestellung und Modell, sind wir jetzt eher in einem NLP-Bereich, sind wir eher in einem Predictive-Bereich, haben wir unterschiedlichste Experten im Haus und die bringen wir immer wieder zusammen. Unsere Erfahrung jetzt, dass das eigentlich recht gut funktioniert. Ich glaube, wir sind aber auch noch nicht am Ende der Reise, wie das alles sich wirklich in die Unternehmensprozesse eingliedert und damit halt auch die Kultur und das Mindset, ja, weil wir auch an vielen Modellen immer wieder an der Datengrundlage kämpfen und der Datenverfügbarkeit. Von dem her sind wir noch gar nicht so weit, dass wir wirklich sagen können, hey, geil, hier ist ein cooles kleines Squad-Experten-AI-Team, arbeitet mal, sondern die sind eigentlich grundsätzlich erstmal beschäftigt, an Datengrundlagen zu arbeiten. Und da ist wiederum ein Kulturthema, weil vom Management, vom Senior Management oft die Erwartung da ist, ja, so ein geiles kleines Modell, Produktivität, Effizienz steigt, ist doch kein Thema, macht das mal schnell. Also das ist eher so das kulturelle Thema, an dem wir gerade noch so ein bisschen uns finden.
Also sozusagen, dass die Erwartungshaltung nicht jeweils direkt nach oben schnellt, quasi, wenn ihr an Themen dran seid, oder?
Ja, das ist einfach die klare Erwartung darüber, wie schnell sowas funktioniert, würde ich so vielleicht formulieren.
Ja, ja, ich denke, aufgebaut, Alexander?
Nee, ein bisschen anders. Ich glaube, das ist natürlich eine wahnsinnig offene Frage. Da kann man sehr viel zu auch beitragen und diskutieren. Ich glaube, Kultur hat immer sehr viel dann am Ende des Tages auch mit einer Strategie zu tun. Also ist das Thema Datenstrategie irgendwo fest verankert im Unternehmen? Ist der Wert auch von Kundendaten als Asset überhaupt eigentlich der Leitgedanke? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, erstmal überhaupt die gemeinsame Basis zu finden. Und wenn ich dann eine Datenstrategie entwickle, dann will ich natürlich nicht nur jetzt irgendwie eine Stelle haben, die sich mit Daten beschäftigt, sondern grundsätzlich das ja für alle Einheiten irgendwie nutzbar machen und die Vorteile auch zu heben. Denn am Ende geht es ja nur bei den Daten um das Treffen von besseren Entscheidungen. Und da hat ja erstmal grundsätzlich auch jede Unit ein großes Interesse, bessere Entscheidungen für ihr eigenes Fortkommen und ihre KPI-Erfüllung irgendwie zu treffen. Wir im Konzern haben uns jetzt ganz modern vor knapp 2 Jahren auch so im Sinne von der Aufstellung her zum Thema Daten auch sozusagen organisiert, also das Stichwort Data Mesh oder Data Products. Wir haben also allein die On-Siter sind in 5 verschiedene Vertikalen organisiert mit jeweils einzelnen Data Products Team, die dann natürlich in ihrer Units sozusagen für ihr Fortkommen entsprechend sehr gut miteinander zusammenarbeiten und die erforderlichen Daten bereitstellen und eben auch das Bewusstsein allein sozusagen Verantwortlichkeiten und Strukturen, Prozesse sind damit klar definiert und auch der Wert als Botschaft, dass Daten einen klassischen Wert darstellen und natürlich dann entsprechend eben auch mit dem Begriff Produkt beschrieben werden. Das glaube ich ja schon auch eine kulturelle Botschaft. Denn klassischerweise, wenn man jetzt in diese BWL-Bücher, die du vorhin, Jörg, referiert hast, war niemals davon die Rede, dass sozusagen der Produktbegriff derart sozusagen vielschichtig auch benutzt wird. Ich glaube, das ist dann irgendwie auch eine klare Botschaft, dass da ein großer Wert hintersteckt. Und ja, das fördert natürlich dann entsprechend auch sozusagen das Fortkommen in diesen einzelnen Vertikalen. Die Zielerreichung im Sinne KPI, die dahinter stehen, werden natürlich damit optimiert. Und wir auch im CRM können davon auch profitieren, beispielsweise, dass wir eben Recommendations bekommen, dazu passende Artikel beispielsweise, die wir dann im E-Mail-Marketing eben auch nutzen können. Also da ist schon dieser klassische moderne Ansatz etabliert. Logischerweise gibt es auch immer wieder auch Schwachpunkte, aber das ist in allen Organisationen so gleich. Dahingehend nämlich am Ende des Tages die Frage, wer hat eigentlich Zugriff auf die Kapazitäten oder die Ressourcen? Ne? Wenn du als interner Kunde quasi Anliegen hast, Use Cases, die du gerne nach vorne bringen möchtest, die auf deine KPIs einzahlen und Daten benötigst, die zahlen aber, diese Use Cases zahlen nicht unbedingt auf die KPIs dieser Unit ein, dann ist das natürlich immer ein Gerangel um die entsprechenden Zugriffe. Und wenn dann komplizierte Systeme aufgebaut werden mit Business Case und Priorisierung und, dann will man natürlich als Vertriebler da irgendwie schneller vorankommen. Und je mehr ich Vertikalen für meine sozusagen Journeys irgendwie brauche, das heißt, wenn ich jetzt 5 verschiedene Vertikalen im On-Site-Bereich habe und eine Customer Journey denke von, ich habe einen Einstieg mit Suchen und hin bis zum Kaufabschluss. Und was habe ich da auf dem Weg quasi alles dann auch mir angeschaut, wenn ich diese Daten haben will, dann ist der Letzte in der Kette, der mir diese Daten gibt, natürlich der Bestimmende auch fürs Fortkommen. Also, aber das ist mit einem zentralisierten Ansatz genauso. Da gibt es dann auch immer Gerangel um die Prioritäten. Wer kommt zuerst zum Zuge? Also das werde ich wahrscheinlich niemals optimal dann im Sinne aller auflösen, weil am Ende des Tages ist das die Kapazität natürlich bei Data Products in dem Sinne immer leider begrenzt.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Das stimmt. Vielen Dank da für den Einblick in eure Bereiche rein. Das passt dann sehr gut, wie ich eben schon gesagt habe, zu der Teilnehmerfrage, die reingekommen ist. Und die lautet, wie schaffe ich es, dass eine Datenstrategie, wobei das Daten in Klammern geschrieben ist, nicht nur in der Entscheiderebene, sondern auch bei den Mitarbeiterinnen gelebt wird. Also wie kriegt man das eigentlich hin, dass das jetzt wirklich einmal durch die gesamte Organisation durchzieht? Du hast schon, glaube ich, ein paar Netze genannt, Steven. Was ist aus eurer Sicht wichtig?
Okay. Das ist ja auch eine ganz große Frage. lass uns mal versuchen, auseinanderzunehmen. Ich meine, die Frage heißt ja erstmal, was ist denn die Datenstrategie, die ich verfolge? So, das ist ja ein bisschen das, was Alexander gerade skizziert hat. Wenn ich jetzt sage, ich bin im Campaigning-Bereich irgendwie unterwegs, dann ist ja die Strategie vermutlich eine Personalisierung und eine durchgängige Customer Journey zu machen. So mit dem höchsten Match aus Customer Experience und Unternehmenszielen. So, das wäre jetzt mal in dem Bereich wahrscheinlich die Datenstrategie. Und dann gibt es da meiner Meinung nach 2 Ansätze. Das eine ist tatsächlich, ich vermute jetzt mal, dass ihr in den Bereichen der Data-Teams einfach die Experten sind, die auch viel Wissen haben und meistens eine klare Vorstellung, wie die Datenwelt dafür aussehen muss. So, die haben aber, ich formuliere es jetzt provokant, weniger Ahnung einfach vom Business und vom Kunden, wie das dann nachher auch wirklich funktioniert. So, und dann habe ich die Business, in dem Fall halt die Campaigning-Experten, die haben eigentlich im Regelfall relativ rudimentäre Erfahrungen, was der Tech-Stack und die Daten wirklich alles bieten könnten. So, und das heißt, die Kernfrage in der Datenstrategie oder in der Umsetzung, wie kommt's an, ist eigentlich, wie schaffe ich diese beiden Positionen zu verbinden, zu connecten? Also, dass der Campaigning-Experte sein Problem oder seine Idee auch vom Kundenangang formulieren kann. Und zwar so, dass es die Data-Teams verstehen und wiederum die Data-Tech-Teams kommunizieren können, welche Möglichkeiten es alles gibt. Also sprich, der Schlüssel ist in dem Fall wirklich Kommunikation und gemeinsam dann auch eigentlich Workshops zu machen, Sessions zu machen. So, und das Ganze funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn auch Bereitschaft da ist. Also aus dem Mindset, sind wir wieder ein bisschen im Kulturthema. Und wenn es eigentlich auch wirklich Problem oder Problem Statements eigentlich gibt oder Value Cases positiver formuliert, also wo wirklich ein Need da ist und eine Idee, wie man die Daten besser nutzen kann. Und wenn die Sachen zusammenkommen, ich glaube, dann kommt es auch in der breiten Masse an und kann genutzt werden. So, und dann gibt es den Weg, halt kleine POCs zu machen, den Erfolg aufzuzeigen. Ja, dann fängt mal vielleicht ein Campaigning-Experte, der vielleicht auch experimentierfreudiger ist, an, mit so einem Data-Team zu arbeiten. Seine Kampagne ist erfolgreicher. Dann fragen die anderen so langsam nach, hey, wieso denn? Und so gibt dann irgendwie so ein Schneeballsystem, findet seinen Gang. Also meine spontane Reaktion darauf.
Ja. Ja, also kann ich genauso zustimmen. Ich glaube, man braucht immer so kleine Erfolgserlebnisse oder Leuchtturmprojekte, die nach innen dann ausstrahlen, um so eine Sogwirkung zu entfalten. Im Hinblick auf eine, ja, für den einzelnen Mitarbeiter als sozusagen interner Nutzer von Daten stellt sich natürlich immer die Frage, was ist für die oder die ja, Person dann relevant im Sinne ihrer Zielerreichung, ne? Also den Begriff Kundendaten kann man ja auch in dem Kontext dann natürlich auch weitergreifen von allen Daten, die letztendlich Steuerungsrelevanz haben. Darum geht es ja am Ende des Tages. Und jede Einheit im Unternehmen, vom Personal bis Controlling oder was weiß ich, alle haben irgendwelche Datenbedarfe, um letztendlich ihr Geschäft zu steuern und so besser zu machen. Also insofern, glaube ich, spricht erstmal das Thema grundsätzlich alle an. Aber es ist, sagen wir aus meiner Erfahrung mit, am wichtigsten von der Kultur im Sinne von Verankerung neben diesen Leuchtturm, dass die Führungskräfte natürlich da alle mitziehen. Also dass die Führungskräfte dahinter stehen, dieses Thema auch in ein anderes Licht rücken, immer wieder auch mehr oder weniger auf den Tisch bringen. Und am Ende wird es dann auch mit über die Erfolgsspur sozusagen dann im Sinne der Glaubwürdigkeit den gewünschten auch Effekt erreichen und letztendlich die Sogwirkung entfalten, dass alle Mitarbeiter verstehen, was da für Möglichkeiten einfach bestehen, mit Daten zu arbeiten und einfach besser im Wettbewerb auch zu werden.
Als ich angefangen habe vor 20 Jahren, habe ich auch Data Mining gemacht, das hieß ja damals quasi noch so. Und da haben wir immer gesagt, wenn man Data Mining macht, dann gingen auch mal die Geschäftsführer und die Berater davon aus, dass das quasi sozusagen nur Data Mining ist. Und dann mussten wir denen damals erklären, dass man ungefähr 90% für die Datenaufbereitung braucht. Und dass eigentlich das klassische Data Mining quasi nur 10% ist. Das hat sich dann so vor 10 Jahren ungefähr so ein bisschen verändert, dass man gesagt hat, nee, es ist jetzt ungefähr 40% Datenaufbereitung, 10% ist das Data Mining und 50% ist das Projektmanagement, nämlich den Leuten dann irgendwie beizubringen, wozu eigentlich überhaupt der Score da ist, weil man natürlich es unglaublich viele Scores gab, die irgendwie gebaut worden sind, über die zum Einsatz kamen, weil kein Mensch den Data Miner verstanden hat irgendwie. Und hat man auch mal gemerkt, der Data Miner muss irgendwie auch den Leuten erklären können, wozu es gut ist, sonst kommt es jetzt nicht in die Benutzung rein. Das heißt, es gab viele Modelle, die einfach toll waren, aber irgendwie rumlagen und brachlagen. Jetzt hast du eben schon gesagt, Steven, dass sich die klassischen Data Miner oder die Datenanalysten jetzt typisch halt mit dem Wissen nicht so gut auskennen. Ändert das jetzt weil es einfach mehr AI gibt, mehr Anforderungen auch seitens der Geschäftsführung, ändert sich jetzt das Rollenbild nochmal der AI-Nutzer letztendlich dadurch? Müssen die dann doch mehr nochmal durch ein BWL-Studium durchgejagt werden oder kriege ich das mit interdisziplinären Teams gelöst? Wie ist da so eure Sicht der Dinge? Weil jetzt das Thema mehrmals so angesprochen, dass es also verschiedene Welten gibt, die man irgendwie zusammenbringen muss. Wie schaffe ich das, damit ich wirklich nachher mit dem Know-how, was dann irgendwie da ist, dann auch den Datenschatz heben kann? Im personellen Bereich.
Auch wieder eine spannende Frage, Jörg. Also ich versuche mal kurz zu, ich habe vor 8 Jahren, glaube ich, mein erstes Web-Analytics-Team übernommen. Da gab es noch die Rolle des Web-Analysten. Und wenn ich heute auf den Web-Analysten schaue oder mein Team, dann haben wir Journey-Analysten, wir haben App-Analysten, wir haben Tech-Manager, wir haben Cloud, also Google Cloud Engineers, BigQuery Analysten und SQL Kenntnisse müssen auch noch da sein. Das heißt, und jemand, der dann mit den Online Managern auch noch diese ganzen Daten durchgeht, verarbeitet und Rückfragen auch beantwortet. Das heißt, eigentlich in den letzten paar Jahren ist aus einem Profil über den Daumen 5 oder 6 Jobprofile geworden. Ich glaube, das kann man auf fast alle Data-Bereiche so nehmen, egal ob ich jetzt im AI bin oder im Reporting. Ja, da gibt es heute auch den Analysten, dann gibt es einen Dashboard-Specialist, dann gibt es einen Data-Engineer, dann gibt es noch den DWH-Engineer und den Cloud-Engineer. Auch aus diesem Profil sind irgendwie 5 Profile geworden. Also das heißt, die Antwort darauf ist meiner Meinung nach schon interdisziplinäre Teams, die aber sehr, sehr gut vernetzt sein müssen. Weil das, was früher jetzt der Webanalyst gemacht hat, der hat selber die Tags noch gebaut, der konnte dann die Dashboards selber entwickeln, hat alles noch verstanden. Das kann der heute nicht mehr. Das heißt, die müssen mega, also wirklich verzahnt agieren. Was wir jetzt noch gemacht haben, dass wir jetzt auch anfangen, im Prinzip Data Project Manager noch im Team mit zu integrieren, die diese ganze Kommunikation innerhalb von unserem Team sicherstellt, aber auch die Kommunikation an die Fachbereiche. So, von den Profilen her wäre das natürlich wünschenswert, wenn einer sowohl die Business-Seite versteht, als auch die komplette Datenseite mit allen Herausforderungen und auch noch den Datenschutz auch noch mit abdecken kann. Es gibt solche Expertenzinnen auf jeden Fall, aber es sind rar, weil das einfach schon ein sehr, sehr breites Feld ist. Also von dem her glaube ich schon, wir brauchen eine Spezialisierung und dann noch ein, sagen wir mal, T-Profil oben drüber, die so alles ein bisschen versteht, so der Generalist, der mit allen sprechen kann, aber auch nicht zu tief reingeht. Weil dafür ist es dann wieder zu komplex wird, die einzelne Aufgabe.
Ja, hast du super, glaube ich, beantwortet die Frage. Ich glaube auch die Notwendigkeit, dass die Leute immer mehr Experten sozusagen Wissen aufbauen, ist natürlich groß, um am Ende des Tages dann auch einen Differenzierungsfaktor irgendwie darzustellen. Das heißt, ich sehe auch eher die Gefahr, dass das dann quasi von der Komplexität die Personen überfrachtet, das ganze Business auch noch so zu verstehen. Ich glaube auch, dass das Ziel eigentlich sein muss zwischen Anforderer und Datenanalysten oder Scientisten oder ja, sag mal so grob gesprochen, eigentlich in den Austausch zu gehen. Ne? Also dass ja man auch wegkommt von dem, ich möchte gerne ein Dashboard mit den und den KPIs und bestelle das hinzu, ich sag mal immer gefragt über diese Warum-Fragen, ich möchte das und das eigentlich erreichen und die Frage ist, wie komme ich dann dahin? Und in diesem Dialog sozusagen, wo ich dann als Anforderer die Analytics-Leute überzeuge, was ich oder erstmal erkläre, was ich genau möchte, wäre ja meine Erwartung auch von deren Seite eigentlich dann hilfreiche Impulse, worauf man zu achten hat, auch von den Kausalitäten. Oder am Ende des Tages auch, was die Visualisierung an sich angeht. Ne? Also ich muss ja nicht unbedingt immer sagen, ich möchte gern einen Whatever-Diagramm haben, sondern am Ende des Tages ist es ja auch eigentlich eine Chance zu sagen, okay, ich bin als Business-Mensch sozusagen mit meiner Blickrichtung gucke ich darauf und die Datenbrille kommt dann dazu und am Ende müssen beide sich irgendwie arrangieren, was ist das Beste im Sinne des Gewünschten und da kann ich natürlich auch wertvoll aus dieser Diskussion auch lernen und am Ende des Tages dann mit beiden Seiten unter einen Hut zu bringen, das bestmögliche Ergebnis auch erreichen.
Ja. Was mich beschäftigt, das ist ein richtig gutes Stichwort, Alexander, nämlich dieses, ich muss eigentlich dieses Problem Statement gut erklären. Ich glaube, gibt's ja wunderschöne Beispiele. Ich möchte irgendwie meine Conversion erhöhen, dann schaue ich nur die an, die abschließen, also, oder kaufen, analysiere die und leite daraus ab, was ich an Optimierungsmaßnahmen mache. Schau aber in dem Zuge zum Beispiel nicht an, dass ein gewisser 40% vielleicht nicht dieses Produkt kaufen und oft werden die ja gar nicht analysiert, weil sind das ja wahrscheinlich die in dem Fall relevanteren Informationen zur Optimierung. Also das ist so ein ganz plattes Beispiel, was ja relativ schnell passiert, wenn ich als Manager sage, ich möchte meine Conversion erhöhen, also analysiere mir die Conversion und wer abschließt. Und sowas entsteht dann, also das ist jetzt ein plattes Beispiel, ja, aber so, ich glaube, daraus kann man ableiten, wie dieses erklärt das Problem den Analysten, weil die Analysten eben sehr viel weiterdenken können. Nein, nicht weit, falsch, sorry. aus den Daten heraus manchmal mehr sehen. Ja.
Und genau, die Grundintention verstehen heißt dann mitunter vielleicht, komm auf einen anderen Weg dahin viel besser oder zusätzlich. Das ist, genau, glaube ich, das Spannende und die Chance. Und das, glaube ich, dann am Ende des Tages auch kostet vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber kann auch eine viel bessere Lösung und eine Problemstellung, also eine bessere Gerechtigkeit für eine Problemstellung mit sich bringen.
Jetzt ja schon gesagt, also der Wichtige ist ja erstmal sozusagen vom Need zu kommen oder von der Idee her zu kommen, also entweder weg vom Problem oder hin zu einem Thema, was super wichtig ist. Aber was du gerade gesagt hast, Steven, mit dem Problem Statement, das kann ich nur unterstreichen. Ich weiß noch, schon lange her war ich auch beim Telco-Konzern, habe ein Data Mining-Modell gebaut und die Aufgabe war, bauen wir ein Modell sozusagen für ein neues Produkt. Welche Kunden wollen das Produkt haben? Und man hat auch schön gebaut und viele Kunden identifiziert. Was nicht mitgegeben worden war, dass man ein Upselling haben wollte. Das heißt, Kunden auch das Produkt nach oben sellen wollte. Das Modell hat sauber alle Kunden ausgespuckt, die ein Downselling hinbekommen haben. Das heißt, als dann die Kunden angesprochen worden sind, haben wir erstmal Wertvernichtung betrieben quasi. Weil eben nicht drin stand, es soll ein Upselling sein, sondern suchen wir einfach alle Kunden, die passen. Und die besten Kunden, die gepasst haben, waren die, die ein Downselling bekommen auf das Produkt. Also deswegen ist dieses Businessverständnis so unglaublich wichtig, um das mit reinzunehmen. Und dazu passt auch nochmal die Frage, die wir reinbekommen haben, wie vernetzt man denn solche interdisziplinären Teams, wir arbeiten ja teilweise auch an verschiedenen Teams gleichzeitig mit und Co., am besten, dass es dann auch wirklich funktioniert. Was sind da eure Erfahrungswerte?
Ja, Vernetzung funktioniert am besten über Reden.
Also heißt das dann das gemeinsame Frühstück bei euch wahrscheinlich bei einer Masse oder so morgens?
Jetzt. Also wir trinken auch in Bayern Kaffee morgens im Regelfall oder Tee. Naja, ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden. Also geht die Frage jetzt in so ein Analytics-Team oder Analytics-Bereich hinein, wo ich verschiedene Disziplinen vernetzen muss, oder geht es darum, wie ich ein Analytics-Team mit Business stärker vernetze? Ich würde mal beide beantworten. Innerhalb von einem Team kann ich jetzt von uns sprechen, dass wir tatsächlich sehr viele Regeltermine haben, also wir haben 1,5 Stunden wöchentlich schon fix mit dem Gesamtbereich, wo wir aktuelle Themen durchgehen, jeder aus dem Team auch seine aktuellsten Entwicklungen, Ideen mal zeigt, wir auch Gäste da haben, damit wir da so auf den groben, großen Entwicklungen alle auf dem gleichen Stand sind. Und wir haben Weeklies, wo dann auch teilweise verschiedene Teams, Subteams sich wiederum zusammenfinden und da wirklich die Woche und die Tasks und Aufgaben durchgehen und sich abstimmen. Und wir haben im Prinzip eine komplette Quartalsplanung. Also wir arbeiten bei uns seit 4 Jahren jetzt mit OKRs und wirklich mit einem kompletten Planungszyklus mit Planning, und dann werden Objectives ins Team aus dem Team entwickelt, wo die Ergebnisse rauskommen. Dann haben wir sichergestellt, dass wir alle auf den gleichen Fokusthemen für das Quartal arbeiten. Danach gibt es eine Review, dann schauen wir uns das alles auch an. Also so haben wir es bei uns im Team, ist unser Weg, das sicherzustellen. Und jetzt die Vernetzung mit dem Business. Ich glaube, das ist das klassische Thema, wo viele Konzerne gerade dran arbeiten. Im Prinzip die agile Entwicklung. Das heißt, klassische Linienteams lösen sich auf in immer stärker cross-funktionale Teams, die parallel arbeiten müssen. So, da kann man, glaube ich, jetzt einen riesen Exkurs machen. Der Schlüssel dafür ist, glaube ich, auch, eine Aufgabenstellung, eine Vision, eine Zielsetzung für so ein Team zu finden, das die richtigen Leute zusammenzubringen und dann einen Rahmen zu schaffen, wie die es schaffen, sich gut abzustimmen, miteinander zu sprechen, Zeit zu haben, die Ressourcenausstattung, so in der Kürze. Ja, da könnten wir jetzt episch drüber reden, weil wir da auch natürlich sehr viel uns mit beschäftigen. Aber der Schlüssel sind diese crossfunktionalen Teams, die auch ein bisschen losgelöst sind aus der Hierarchie.
Dann möchte mal zwei rausstreichen, die du gesagt hast, du hast vorhin nochmal einen wichtigen Begriff erwähnt, nämlich das Thema Mindset, dass die Leute auch wollen, dass du auch wirklich dann auch Analysten hast, die das Business verstehen wollen, um die richtigen Sachen aufzubauen. Deswegen gibt es ja immer diesen schönen Satz, Hire for Attitude und not for Skills. Also nicht nur die Fähigkeit ist wichtig, sondern viel wichtiger ist die Einstellung, eben auch dann in solchen cross-funktionalen Teams mit dabei zu sein. Und ein anderer Punkt, den ich immer noch ein bisschen unterentwickelt sehe in vielen Unternehmen, ist das Thema Zeit und Ressourcen. Und auch wirklich die Zeit bereitzustellen, dass man nicht nur produktiv arbeitet, sondern wirklich auch sich austauscht, miteinander im Gespräch ist, was ja auch eigentlich produktive Arbeit ist, aber was von vielen Unternehmen, finde ich, immer noch sehr ungern gesehen wird, wenn man einfach mal zusammensitzt und sich unterhält und quasi austauscht dran. Dabei sehe ich da immer diesen hohen Mehrwert, dass das Businessverständnis noch nach vorne getrieben wird, dass jeder genau weiß, wo soll es eigentlich hingehen, dass die Anforderungen viel besser sind. Wie siehst du das, Alexander?
Ja, sehe ich genauso. Also grundsätzlich, logisch, gibt es immer viele Interessen, die man irgendwie unter einen Hut bringen muss. Logischerweise ist aus Sicht eines Vorgesetzten sozusagen im Sinne der Zielerreichung für seine Einheit, hat man natürlich immer die Prio auf den offenen Themen, die noch erledigt werden müssen. Da muss man irgendwie als Führungskraft dann noch die gewisse Balance dann finden, wie ich das irgendwie miteinander in Einklang bringe, dass Raum für solche Formate auch zur internen, also eigenen Weiterbildung gehört ja genauso dazu. Kann ich die Kollegen auch irgendwie mit Freiräumen versehen, dass sie sich weiterbilden und enablen können, dann noch Zeit zur Austausch und am Ende weiß ich, mein Backlog ist extrem lang und ich muss irgendwo am Ende des Tages natürlich dann für den Business-Erfolg irgendwie auch alles ermöglichen, um voranzukommen. Ich glaube, das ist das klassische irgendwie Thema, wie ich damit im Sinne von Prioritäten auch irgendwie mich organisiere. Aber von der Theorie kann ich natürlich genau das so unterstreichen, dass das natürlich wünschenswert ist, dass auch für solche Themen eben einfach Zeit genommen wird, um sich da besser eben auch zu vernetzen und auszutauschen.
Dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen, haben wir die Zeit auch leicht drängend, weil wir so viele schöne Themen besprechen, mal von den Peoples und von der Kultur weg, dann doch eher Richtung Daten und auch Technologien. Wie ist denn euer Eindruck, was das ganze Thema effiziente Datenhaltung angeht? Sind die Unternehmen schon wirklich effizient aufgestellt oder wird nicht dann an der einen oder anderen Stelle doch eher so eine Art Datenmüllhalde aufgebaut? Und was muss man machen, damit genau das nicht passiert?
Also ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ne? Das hat natürlich jedes Unternehmen eine unterschiedliche Evolutionsstufe. Also es kann natürlich super variieren. Wir aus dem Kontext jetzt, wir leben ja auch in einer sozusagen Community, wo man natürlich, wenn man sich hier auch für dieses Format auch irgendwie interessiert und dem beiwohnt, natürlich ein ganz anderes Mindset mitbringt. Die Frage ist, wie ist das übertragbar für die gesamten Unternehmen im Lande? Ich glaube, der Unterschied wird sehr, sehr groß sein, sowohl als auch. Also in meinen Augen ist entscheidend einfach, die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Ne? Hat das Thema Daten die erforderliche Management-Attention? Gibt es überhaupt eine Datenstrategie? Und Unternehmen, die eine klare Datenstrategie verfolgen und Daten als wirklich Asset im Sinne von strategischem Vermögenswert betrachten, neigen natürlich dazu, effizientere Datenhaltung aufzubauen. Ja? Also eine sorgfältige Planung berücksichtigt die Bedürfnisse der Organisation, die dafür notwendige Datenarchitektur, die entsprechend dann die Entsammeln und Speicherung von Analyse von Daten vornimmt. Und Unternehmen, die Daten eben nicht als strategischen Vermögenswert betrachten und keine klare Datenstrategie verfolgen, laufen eben Gefahr, eher auch Datenmüllhalme auszubauen. Denn ohne klare Ausrichtung kann die Datensammlung nur unstrukturierter und weniger zielführend sein. Also mit all den Herausforderungen wieder mit Qualität, Konsistenz, Interoperabilität und so weiter. Und das ist das, glaube ich, doch noch vielfach vorherrschende, Situation, dass wir eben Daten in vielen verschiedenen Silos und Mängeln der Datenqualität haben. Ich glaube also über die Relevanz sozusagen auch bei den Entscheidungsträgern im Unternehmen muss man erstmal ansetzen, das Thema eben Daten als Asset zu betrachten und dann danach dann die Organisation entsprechend auch auszurichten.
Also ich glaube, den Data Asset Teil, das haben schon viele verstanden, weil das mit den Daten ist das neue Gold oder Öl oder was auch immer, ist ja jetzt nicht neu sozusagen hinten dran. Ich will nur mal ein Beispiel erzählen. Ich saß letzte Woche mit diversen Geschäftsführern zusammen und einer meinte jetzt auch hier, wir machen jetzt auch CRM. Ich so, cool, was machen wir da? Und er hat gesagt, ja, wir haben so viel, stecken in unseren Daten drin, dass wir alles nicht heben. Jetzt bringen wir einfach mal alle Daten zusammen und dann wird es bei uns im Vertrieb richtig brummen. Dann habe ich gesagt, was macht ihr da genau? Ja, genau so sozusagen. Ich habe gesagt, das kann eigentlich nur schief gehen, weil ich auch gerne das Unternehmen einfach mal alle Daten quasi in einen Topf schmeißen und dann oft man, dass man einmal drumherum rührt mit einem Zauberstab und dann kommen ja schon die ganzen coolen Erkenntnisse raus. Das hast du gesagt, Alexander, wenn man das richtig macht mit einer richtigen Datenstrategie, dann wird das auch sozusagen gut. Was würdet ihr denn so einer Person quasi mitgeben? Also wie sieht denn insofern eine gute Datenstrategie aus? Also worauf muss ich achten? Was sind so die wesentlichen Kernpunkte aus eurer Sicht, damit ich nicht eben einfach mal alles in einen Topf reinschmeiße und dann feststelle, das ist gar nicht das neue Gold, sondern dann doch der alte Müll, den sich in meinen Daten, in meinem neuen Datentopf quasi wiederfindet?
Das ist schon wieder so eine große Frage, Jörg. Da kann man direkt die nächste Session drüber machen. Ich versuche es in der Kürze. Ich glaube, wie bei jeder Strategie, ich brauche erstmal eine Vision. Die muss sich im Prinzip die Datenstrategie oder die Vision für die Datenstrategie muss sich ja mit der Unternehmensvision oder der Unternehmensstrategie decken. So, da muss erstmal ein Match sein. Und daraus gehe ich dann eine ganz klassische strategische Kaskade hinab. Also Ziele formulieren, eine Planung machen, wahrscheinlich eine Mehrjahresplanung, und dann kommen verschiedenste Komponenten dazu. Das geht dann eigentlich im Prinzip auf das, was Alexander gerade gesagt hat, ja. Datenhaltung, Data Streaming, wie läuft das aus, Cloud, DBH etc. Ich habe verschiedene Anwendungsfälle im Regelfall, wo ich unterschiedliche Data-Prozesse brauche, sei es jetzt Reporting, sei es Realtime-fähige AI-Modelle, die nochmal irgendwelche Kundeninteraktionen auslösen etc., irgendwelche Maintenance, Prozessüberwachungen, whatever, gibt es ja unterschiedliche Richtungen, die auch wiederum andere Anforderungen an die Architektur stellen. Und dann muss ich noch eine Data Governance und eine ganze Data Organisation bauen. So, das sind eigentlich so die wichtigsten Komponenten. Und ich glaube, wichtig ist da, wie Alexander gesagt hat, dass das Teil des Unternehmens ist und dass ich dann im Endeffekt auch, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das Daten nicht braucht oder nicht brauchen wird. Es geht vom Kindergarten über Krankenhäuser, über alles, jedes Unternehmen. Ich glaube, die E-Commerce oder ein paar Tech-Companies sind da deutlich weiter. Manche, die Startups, die auch jetzt in dieser, sag ich mal, datenrelevanten Zeit angefangen haben, hat den Vorteil, wahrscheinlich ein bisschen eine leanere Datenorganisation und Datenarchitektur aufzubauen. Die klassischen 100 Jahre alten deutschen Konzerne kommen aus einer ziemlichen, wie formuliere ich es, gewachsenen IT- und Datenlandschaft. Die haben ein bisschen andere Herausforderungen, weil ich dann gleich eigentlich im Millionenbereich investieren muss. Die sind nicht auf APIs, die sind nicht auf Clouds, die sind nicht auf diese Anforderungen heute bisher ausgerichtet mit alten DWH-Systemen und etc. Die bieten manchmal die Möglichkeiten nicht. Das heißt, ich muss eine IT-Migration eigentlich teilweise machen, um in so eine moderne Datenflussarchitektur zu kommen. Was wiederum heißt, dass ich eigentlich fast auf Vorstands- oder Geschäftsführungslevel eigentlich einen CDO, also einen Chief Data Officer oder zumindest einen Verantwortlichen eigentlich brauche, der auch ein großes Mandat hat und ein gewisses Investitionsvolumen auch zur Verfügung hat, weil das einfach gerade noch ein Investitionsbereich ist für die meisten Konzerne, würde ich sagen.
Ich glaube, als Maßstab kann immer nur auch gelten, sich primär auch von relevanten Use Cases immer leiten zu lassen. Also was sind für mich eben im Sinne des Verständnisses für mein Business, was sind die Erfolgsfaktoren, welche Fragen habe ich im Grunde genommen, welche Entscheidung möchte ich mit den Daten treffen und mit diesen Use Cases irgendwie auch anzufangen. Ich glaube, gerade für kleinere Unternehmen, wo ich mal sage, die leben vielleicht noch stärker von einer Entscheidung im Sinne von aus dem Bereich der Erfahrung oder Intuition hin zu einem Übergang zu Entscheidungen quasi, die auf diesen belastbaren Daten irgendwie auch aufbauen. Also vom Bauchgefühl sich zu verabschieden hin zum Wissen zu kommen. Und ich glaube, für die als Empfehlung wäre natürlich dann auch hier entsprechend sich über solche zentralen Use Cases auch leiten zu lassen, wie man überhaupt in dem Thema Daten erstmal anfängt. Also aber ich kann genauso verstehen, das, was du da gespiegelt hast, ist auch meine Erwartung, dass zunehmende Erwartung auch ist, die zu viel erwartet. Nämlich, wenn ich jetzt mit meinen Daten anfange, dann wird alles geschehen, was ich mir immer so gewünscht habe, was aber irgendwie aktuell nicht funktioniert. Und die Frage ist natürlich immer auch zu hinterfragen, warum funktionieren denn bestimmte Vorgehensweisen jetzt nicht? Und dann an diesen Fragestellungen, warum sozusagen natürlich sich dann auch von den Use Cases nochmal leiten zu lassen und genau zu ermitteln, woran hat es gelegen, um daraus zu lernen und dann besser zu werden. Also das ist, glaube ich, sehr vielschichtig, diese Fragestellung, und die kann man nicht so abschließend auf den Punkt bringen, aber das so vielleicht so als nochmal Hinweis.
Ja, ich finde, ihr habt es zusammen sehr schön auf den Punkt gebracht, weil ich bin ja auch sehr viel bei LinkedIn unterwegs und diskutieren wir auch immer an die ganzen Themen, und was wir sehen und wie es nicht sein sollte, ist das, was ihr auch gesagt habt, nämlich, dass die Datenstrategie irgendwie alleine da steht, sondern die Datenstrategie muss immer ein Teil der Unternehmensstrategie sein, und daraus ergeben sich dann logischerweise eben auch die Ziele, wie du es gesagt hast, Steven, oder die Use Cases, anhand derer ich dann quasi ableite, was ich nachher umsetze, und eben nicht einfach nur mal Daten zusammenbringen und dann zu schauen, was sich daraus entwickelt. Und dann kann man das auch letztendlich modular, also Schritt für Schritt aufbauen, ohne dass es sozusagen dieser große Big Bang-Ansatz wird, um das direkt umzusetzen. Die letzte Minute will ich dann mal auf das absolute unsexy Thema richten, nämlich das Thema Datenschutz und Datenschutzregulierung. Ich habe schon angesprochen, wie beeinflusst denn das eure Arbeit im Bereich CRM? Das heißt, wenn man so die coolen Fancy-Themen irgendwie machen möchte, wie geht ihr da mit dem Datenschutz um, der ja dann doch nicht immer quasi alles erlaubt?
Ja, also fängst du ruhig an? Mach ruhig.
Gut, also ich glaube, ich sag mal, wir sind jetzt in der Telco-Branche, das heißt, wir haben nicht nur die klassischen Datenschutzregulierungen, bei uns kommt auch noch das TKG dazu, also Telekommunikationsmediengesetz, Fernmeldegeheimnis, das sind auch noch ein paar Spezialanforderungen. Gerade wenn es Richtung Verkehrsdaten auch geht, beziehungsweise dann auch die besonders schützenswerten Personal oder persönlichen Informationen. Also das heißt, von uns ist es heute ein Riesenbestandteil von unserer täglichen Arbeit und eigentlich von jedem Projekt. Also wir haben inzwischen gelernt, dass jede Idee, die wir haben, erstmal bei uns mit dem DPO besprechen. So. Okay. Wir haben da auch sehr gute Prozesse bei uns aufgebaut. Wie wir das Ganze machen, intern, das funktioniert sehr gut. Also das heißt, für uns ist es eins der höchsten Güter. Ich hatte es vorher auch schon mal kurz erwähnt. Ja, wir haben auch die AI-Ethics-Paper schon vor langer Zeit mit veröffentlicht. Also so dieses, ich halte es auch persönlich für ein ganz großes Thema, da Kunden, wirklich Kundendaten zu schützen. Ja, das erlaubt die Gefahr dort auch vielleicht in unschöne Dinge zu kommen, ist da einfach gegeben. Das wissen wir alle. Wir wissen alle von den AI oder auch von den ganzen AI-Modellen, wo Diskriminierungsfälle kommen. Das wird uns noch ganz stark beschäftigen, auch die Regulatorik, wie wir damit umgehen. Wir versuchen das stark schon mitzudenken und auch die Systeme damit drauf aufzubauen, auch unsere Modelle, also dass wir wirklich transparente Modelle haben, dass wir die alle reverse-engineeren können, das alles nachverfolgen. Das stellt natürlich Riesenherausforderungen, kostet manchmal auch Geduld, weil es eben noch nicht alles geklärt ist und wir dann lange mit Juristen legal diskutieren müssen. Wie interpretieren wir das? Gibt es andere technische Möglichkeiten, so ein Case vielleicht doch umzusetzen? Und natürlich alles erfordert gute Permissions Management. Also wenn ich Richtung Kundendaten gehe, das Consent und Permissions Management ist ein ganz großes Thema, was natürlich auch die CRM-Arbeit wiederum beschäftigt, weil die Selektion aufwendiger wird, weil ich natürlich unterschiedlichste Arten von Einwilligungen habe. Die muss ich gut im Griff haben, um dann auch die Kampagnen entsprechend wiederum zu selektieren. Also schon ein Paket an Arbeit auch.
Ja, so ganz genau. Ich glaube, auch eine der wichtigsten Beziehungen aus Vertriebssicht im Sinne von CRM innerhalb des Unternehmens ist die zum Datenschutzbeauftragten. Also da muss wirklich sehr vertrauensvoll, intensiv auch und vor allem gut zusammengearbeitet werden, weil wir brauchen die Kollegen quasi auch für unser Fortkommen. Und es ist natürlich extrem wichtig, wie auch das die Sichtweise ist im Sinne Chancen-Risiko-Orientierung. Ne? Also es ist schon irgendwie eine Schlüsselfunktion. Und im Grunde genommen müssen viele Vorhaben mit Absegnung des Datenschutzbeauftragten irgendwie auch in die Umsetzung. Wir sprachen über Profiling, das Consent-Management hast du angesprochen. Man kann vieles sozusagen aufgleisen und dann merkt man, irgendwann kommt man an seine Grenzen. Also man hat vielleicht den Consent, für Google Customer Match beispielsweise hatten wir das Konsens. Das kann ich dann wunderbar nutzen für die Kollegen im Performance Management. Bei Retail Media, das war ja auch so ein Hype-Thema, wollten wir in unserem Newsletter entsprechend Flächen für Telco-Unternehmen irgendwie zur Verfügung stellen. Aber Thema Einwilligung für die Subscriber inklusive Datenschutzhinweis hat eben bestimmte Kategorien da fest definiert. Dazu gehörte nicht Telco. Da konnten wir dann solche Vorhaben dann am Ende des Tages leider nicht umsetzen. Also es hängt sehr viel davon ab, wie weitsichtig man dann eben auch schon sich sozusagen positioniert in den Einwilligungstexten und am Ende des Tages, wie man natürlich dann auch vertrauensvoll dann mit diesem Thema auch Daten Richtung Kunde von der Formulierung her auch vorgeht. Und ich glaube, das ist dann mittlerweile dann auch eigentlich so ein Differenzierungsfaktor, mehr oder weniger so eine Taktik zu entwickeln, wie kann ich bestmöglich eben die Zustimmungsquoten erhöhen, weil am Ende des Tages das mal wiederum mein Treibstoff ist, um entsprechend vertrieblich eben auch besser voranzukommen.
Ganz wichtiger Punkt, weil ich natürlich die Einwilligung brauche, sonst kann ich den Kunden gar nicht analysieren bzw. ansprechen. Damit sage ich vielen Dank, Alexander, vielen Dank, Steven, und gebe wieder pünktlich an dich zurück, Vivian.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2024. Es diskutierten Jörg Reinhardt, Geschäftsführer der Syntellic Group, Steven Burkhardt, Head of Digital Analytics und Performance Management bei Telefonica und Alexander Kaps, Head of Onsite and CRM bei Peter Hahn. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.